Alle herzlich willkommen heißen und über dieses heikle Thema heute reden, denn es sind wieder manche kritische Gedanken drin oder Aussagen drin, aber wir wissen ja und wollen es doch jeden Abend neu wiederholen, es geht nie darum, Menschen zu diskreditieren, diffamieren, schlecht zu machen, sondern es geht darum, dass wir in der Fülle, die wir in Christus haben, uns darin freuen und dass wir darin auch ermutigt werden, das Evangelium des Friedens und der Versöhnung weiterzutragen, dass wir darin nicht lahm werden. Denn es sind heute viele, viele suchende Menschen überall umher, verwirrte Menschen, enttäuschte Menschen, frustrierte Menschen, die von ihren Religionen und Religionsführern sich wie im Stiche gelassen fühlen, keine Orientierung haben, und da ist so mancher ansprechbar. Es ist wichtig, dass wir die Zeit, die uns geschenkt ist, auch nutzen, denn viele falsche Propheten sind unterwegs und versuchen, die Not der Menschen zu missbrauchen, indem sie sie für ihre eigenen Lehren und eigenen Meinungen gewinnen wollen. Wir möchten zuerst aus dem Kolosserbrief lesen. Ich habe lange mich gefragt, was könnte ich sagen, Herr, aber dann müsste ich den ganzen Abend nur aus der Bibel vorlesen. Das wäre ja nichts Falsches. Aber wir haben auch ein bestimmtes Thema. Aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse, die wir immer wieder zitieren, Vers 3, Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und das wollen wir doch immer und immer wieder sagen und im Herzen bewahren. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Ihr Lieben, da gibt es nicht mehr. Mehr kann man nicht gewinnen. Man kann wohl suchen, aber mehr kann man nicht finden. Wer sucht neben diesem Schatz, neben dieser Weisheit und Erkenntnis in Christus, die uns geschenkt ist, wird ganz bestimmt Sklave irgendeiner Ideologie. Darum in Christus sind uns alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis gegeben, es heißt verborgen sind, aber etwas weiter vorne heißt es ja im Kapitel 1, im Vers 26, es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und es ist uns so in der Fülle geoffenbart worden, dass Paulus sagen kann den Christen von Kolossee, im Vers 9 von Kapitel 2, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihn zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also mehr kann man nicht sagen. Da ist uns alles geschenkt und dazwischen lesen wir, wie Paulus diese Christen von Kolossee, eben warum er sie dahin gehend ermutigt, sie auf das schauen lässt, ihnen das Schauen macht, was sie in Christus haben, weil viele Gefahren drohen. Darum sagt er ja im Vers 4 von Kapitel 2, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und ihr Lieben, das ist ja die gewaltige Versuchung jetzt auch in unserer Zeit, wie damals, dass es viele nicht mehr aushalten bei Christus dem Haupte und in seiner Fülle und ständig nach Neuem haschen. Und dann werden sie von Verführten verführt. Paulus hat das gewusst, jeder Apostel. Darum diese ernsthafte Mahnungen. Oder dann auch in Vers 8 von Kapitel 2, seht zu, dass niemand euch einfange, im Urtext beraube, durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, das heißt nach menschlichen Meinungen oder von menschlichen Meinungen, ein Evangelium von Menschen her, von Menschen gemacht, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Ist das nicht ein wunderbarer Maßstab? Das ist klar, was nicht Christus gemäß ist, ist eine Falle. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich sage immer wieder, beim Herrn wissen wir, woran wir sind. Und jeder einfache Mensch kann gleich wissen, woran er ist. Was nicht Christus gemäß ist, was nicht seinen inspirierten Worten spricht, wie Paulus das seinem geliebten Kind, dem Timotheus, ja auch sagt im zweiten Brief. Das ist vom Lügner, vom Teufel, vom Gegenspieler und umgarnt uns, damit uns die Luft ausgeht und er macht uns eben zu Sklaven. Also alles, was nicht Christusgemäß ist, mag es noch so schön daherkommen und noch so von den prächtigsten und berühmtesten Menschen gelehrt werden, es bleibt Kraut und Kabis. Ja, nicht mal das. Denn in ihm, und wir sagen es noch einmal, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Da gibt es nicht mehr, gell? Und er sagt dann weiter, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ich sage es noch einmal, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also da gibt es gar niemand mehr, der uns noch was beibringen könnte in Bezug auf die Errettung, in Bezug auf das Glücklichsein im Herrn, den Frieden haben, Vergebung der Sünden, in Bezug auf die Wiederkunft, in Bezug auf das ewige Leben. Da kann uns keiner mehr bieten, aber wirklich keiner. Ist das nicht wunderbar? Welch eine Gewissheit dürfen wir darin haben? Und so kann ein Christ sagen, ich bin mir meines Heiles gewiss. In Christus. Gern, das ist doch gewaltig. Das ist gewaltig. Und es heißt dann weiter, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben, in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Ihr Lieben, wenn er uns neu geschaffen hat, dann sind wir neu, und das ist auch wichtig in Bezug auf das Thema heute Abend. Dann hat er etwas Neues geschaffen. Das hängt nicht von unseren Gefühlen ab, gell? Das muss man ja klar betonen, weil gerade im Zusammenhang des heutigen Themas, da geht es ja wesentlich um die Gefühle, um meine Empfindungen. die beurteilen, wie weit ich oder jemand Gott erfahren hat oder eben nicht. Und das ist falsch. Das Werk des Christus ist maßgebend und was er sagt und was er an mir getan hat, als ich Ja sagte zu ihm, Buße tat über mein Leben und mich taufen ließ, das ist entscheidend. Das hat er gemacht. Das ist ein für alle Mal im Himmel eingetragen. Und wenn wir diese Gewissheit in uns haben, wie wunderbar, wie wunderbar. Da kann uns niemand mehr mit solchen Lehren überwältigen und sagt, ja, was machst denn du für Erfahrungen? Wie tief hinein bist du schon gekommen in die Gotteserfahrung? Was für spirituelle Erlebnisse kannst du vorweisen? Ja, gut, ja, du bist vielleicht schon 40% in Gottes Nähe und du 60 und du 90 und ich 100, gell? Das ist Quatsch, aber damit operiert die ganze Welt heute wie nie denn je. Und da finde ich es so wunderbar, wie klar und neu aktuell das Wort Gottes ist. Und das beweist mir, Gott ist eben wahr, Gott ist Wahrheit, Gott ist lebendig, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Da haben wir einen Maßstab, der kann nicht geändert werden. Es gibt keinen anderen Maßstab in Bezug auf die Errettung und das Geheiligtsein und die Wiederkunft des Herrn und was immer das Ganze beinhaltet. Er sagt hier auch im Vers 18, lasst euch um den Kaufpreis von niemandem bringen, der seinen eigenen Willen tut. Ihr Lieben, das ist ja immer das Kriterium, dieses Verrückte, dass wir dauernd dem Willen von Menschen begegnen in Bezug auf Gottes Erkenntnis und in Bezug auf Rettung. Immer wieder Menschen, die Welt ist voller Ideologien, voller religiösen Fantasien und jeder wirbt für sich und sein eigenes. Und darum sagt Paulus, lasst euch um den Kaufpreis von niemandem bringen, der seinen eigenen Willen tut. In Demut, hört mal das, in Demut sogar, was macht der Eindruck? Wenn ein Guru oder irgendein religiöser Mensch sehr demütig ist, da kann er den größten Quatsch verzapfen, aber sein Äußeres und sein Eindruck kann uns so schnell umstimmen. Nein, die Gefühle und die Meinungen und die Eindrücke dürfen uns nicht oberster Maßstab sein. Es bleibt dieses Christusgemäßsein, sein Wort als Maßstab. In Demut und Anbetung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen, jetzt haben wir gerade von Demut gesprochen, jetzt aufgeblasen, diese falsche Demut ist immer Aufgeblasenheit, die ja schlussendlich eben nur ein Ziel hat, wie kann ich diesen Menschen, den ich jetzt da anwerbe, zu meinem Sklaven machen, gell? Oder wie kann ich den Haufen vermehren? Und nicht festhält das Haupt, also ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches. Damit meint der Paulus nicht das Äußere, sondern eben das, was nicht christusgemäß ist, ist vom Fleisch, dem Verderben preisgegeben, den Motten und den Maden, den Teufeln. Und nicht festhält das Haupt. Wollen wir am Haupte festhalten? Kann jeder von uns heute Abend sagen, ich halte fest am Haupt. Und ich will täglich über mein Leben wachen und gerne mit Glaubensgeschwistern Gemeinschaft haben, damit ich am Haupte festhalten kann. Das wollen wir doch. Dann sind wir glückliche Menschen, reiche Menschen. Dann können sie uns den Kopf abhauen, uns in die Psychiatrie stecken. Was ist das im Verhältnis zu dem, was wir in Christus haben und sind? Nichts, gar nichts. Und da verstehen wir, weswegen im Laufe der Kirchengeschichte so viele Christen ihr Leben gelassen haben. Bruder Reinhold hat es zu Beginn heute Abend auch erwähnt, weil sie ihr Leben für gering achteten, weil sie in Christus alles bekommen hatten. Da gaben sie ihr Leben. Massen hatten sich oft auf solche geworfen, die Jesus Christus angenommen hatten. Wir müssen uns das mal vorstellen, früher war das noch viel schlimmer. In den Dörfern, wenn da jemand zu Christus fand, das ganze Dorf sprang wie ein Mann auf solche Menschen. Und wie sie damals, als es nur eine Religion gab, in Europa, im Abendland, das war unglaublich, unfassbar, was diese Menschen auf sich genommen haben. Na, das hätten sie nicht können aus eigener Kraft. Der Beweis liegt darin, Christus war in ihnen. Und auch wir würden es nie schaffen, keiner von uns. Aber jeder, der in Christus ist, in dem kann es Christus wirken und schaffen. Darum wollen wir lebendig bei ihm bleiben. Es sagt dann Paulus, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Und dann wollen wir noch, was wir letztes Mal hier auch so stark betont haben, auch nochmal erwähnen, also im November, was im Hebräerbrief so wunderbar gesagt ist, im Vers 14 vom Kapitel 10, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Oder in anderen Übersetzungen heißt es wahrscheinlich vollendet. Also, mehr gibt es nicht, ihr Lieben. Mehr gibt es nicht. Wer daran vorbeigeht, der hat nichts. Der hat viel Religion und viele Freunde der Welt, aber er hat eines nicht. Die Gemeinschaft mit Christus Jesus und das ewige Leben. Daran geht er vorbei. Das ist das. Und die ganze Welt propagiert uns viel Religion. Viel Religion. Und die Betrogenen sind vor allem die aufrichtigen Leute, die bei solchen Religionen stehen bleiben und nicht im Worte Gottes suchen und forschen. Auch wenn es ihnen zehnmal gesagt worden ist und nicht wollen. Bleibt ein Geheimnis. Aber wir dürfen nicht schweigen, wir können nicht sagen, ich denke manchmal auch so, Herr, ist es jetzt so, dass in Europa die Menschen überhaupt nicht mehr das Evangelium hören sollen? Soll man nicht mehr predigen? Ist die Zeit des Gerichts, wo alles nichts mehr nützt, ist die jetzt da, die Zeit? Aber nein, es sind immer noch viele, immer noch überall Leute, die sich bekehren. Wir bekommen jede Woche Zeugnisse von Menschen, die zum Glauben gekommen sind durch andere und die sich melden. Und da sage ich, ja, das ist ja der Beweis. Wir sollen das Evangelium noch predigen. Wir sollen viel mehr als alle anderen die Propaganda machen. Die Welt ist ja voller Propaganda für jeden Mist. In allen Medien, wo wir hinschauen, ist Propaganda, Propaganda. Jeder für sich. Jeder für seine eigene Sache. Und da sollten wir verstummen. Und uns ins Bockhorn jagen lassen, ach was, wenn schon jemand was zu sagen hat, dann wir in Christus, Christus durch uns, nicht wahr? Da wollen wir uns doch nicht schämen, das käme mir so blöd vor. Denn Menschen sind nicht Gott und ihre Tage sind gezählt und bald werden ihre Münder schweigen, aber Gottes Wort bleibt doch ewig. Also mir ist das ein gewaltiger Trost. Gut, das mal als Einleitung zum heutigen Thema. Ja, die Frage ist ja, was das Wort Mystik denn eigentlich bedeutet. Haben Sie das Wort schon mal gehört? Manche haben das noch nie gehört. Das Wort Mystik mal zum Begriff des Wortes. Wir schauen, dass das Ganze nicht so theoretisch wird. Mystik leitet sich vom griechischen Adjektiv ab, mystikos. Und dieses Wort mystikos kann man in zwei Verben gleichsam aufteilen. Myo, das heißt Augen und Mund verschließen, um eines Geheimnisses inne zu werden und es nicht auszuplaudern. Also etwas, das ich höchstpersönlich erlebe. Ich schließe die Augen, ich schließe den Mund und versenke mich, mache mich leer, denn damit ich etwas wahrnehme, damit sich ein Geist meldet. Die Esoterik nennt das dann Geist und in der katholischen Kirche nennt man das Gott, was sich denn da meldet. Oder Myeo, in die Mysterien einweihen, eine rituelle Begehung in Form von Worten, indem ich was sage, oder Riten ablaufe, Handlungen durch Weihen, vor allem durch geheime Kulte. Also das erste Wahrnehmen, wir könnten es so sagen, jemandem etwas wahr, bewahrt das mal für sich und später sagt er es und alle, die das hören, fangen an, daraus eine Liturgie zu machen, eine Zeremonie. Und dann kommt man jede Woche zusammen und feiert das, was der erlebt hat. Versteht ihr? Man könnte es so sagen. Die Begriffe von Mystik und Zauberei, die gehen oft ineinander über. Mystik besagt die innere Einigung des Menschen mit einem unsichtbaren Wesen oder einer unsichtbaren Kraft, kann man sagen, die, wie gesagt, für viele als Gott bezeichnet wird, für die Esoteriker als höchster Geist oder hoher Geist und noch mehr. Ein Wesen, das man eben Gott nennt, aber man weiß nicht genau, was es in Wirklichkeit ist. Zauberei wäre die Begegnung mit Gott oder mit diesem Wesen wird durch rituelle Handlungen bewerkstelligt. Und da begegnen wir gleich den katholischen Sakramenten. Die katholischen Sakramente sind ein Gemisch von Mystik und von Zauberei. Aber wir haben es heute Abend nicht die Zeit, diese Definitionen aufzusagen. Man kann die im Neuen Ros, Glaube der Kirche, Friedrich Bustedt Verlag nachlesen, die Definition von Sakrament. Und dann weiß jeder, hier begegnen wir einer Mischung von Mystik, von Zauberei und eine Prise Bibel. Kann man es so sagen. Die Antike kannte diese Mysterienkulte, solche Begegnungen und dann ableiten die Feiern, zum Beispiel die Mysterien von Eleusis oder des Attis oder der Kybele. Wir haben gestern hier davon gesprochen, dieser Kybele-Kult kommt durchs katholische Mönchtum in die katholische Kirche rein und man versucht, diesen Kult allen Menschen aufzuzwingen. Und wir wissen ja die schrecklichen Folgen der Frauenhass und so weiter, der daraus entspringt. Oder die Mysterien des Dionysios, der Isis, im Mithras-Kult und so weiter. Mystische Erfahrungen finden wir in allen Religionen. Also es gibt keine bekannte Religion, die Tradition hat, in der es diese Erfahrungen nicht gäbe. Alle großen Religionen kennen die. Man kann sagen, die mystischen Erfahrungen oder Begegnungen sind ähnlich mit dem Bilde vergleichen. Jemand nimmt einen Tropfen Wasser und wirft den ins Meer. Das heißt, dieser Tropfen geht nicht ins Meer, damit er sich verliert, sondern damit er mit dem Ganzen eins wird. Mit dem ganzen Meer eins wird. Darum geht der Tropfen Wasser ins Meer. Und die mystischen Erfahrungen, die man in allen Religionen macht, sollen dazu beitragen, dass ich selber mit dem Ganzen in Vereinigung komme und dass das Unsichtbare sich neigen kann über solche, die Erfahrungen machen, herüberkommen kann und das ganze Weltliche vereinen kann. Also es ist eine gegenseitige Beziehung und Erfahrung. In der christlichen Mystik sagt man, es gibt keine christliche Mystik. Man muss sagen, katholische Mystik oder orthodoxe Mystik oder weiß ich was. Aber christliche Mystik gibt es nicht. Das ist vom Evangelium her und von den Briefen des Apostels Paulus und von allen Zeugen völlig ausgeschlossen. Weil da mache nicht ich durch meine Werke und Meditationen und Versenkungen Erfahrungen der Errettung und des Heils. Nein, wir haben es gehört. Christus hat die Gnade gebracht, ein Geschenk von ihm an uns. Wir sagen ja, wir glauben, haben das Leben, Vergebung der Sünden. Und das merken wir gleich, da begegnen wir zwei ganz verschiedenen Richtungen. Ist Ihnen der Name Meister Eckhart bekannt? Manchen ist der Name bekannt, ein bekannter Mystiker. Er sagte zum Beispiel, der Mensch muss also nur tief genug in sich selber hinabsteigen, wenn er Gott begegnen will. Das ist völlig falsch. Nicht der Mensch muss hinabsteigen, um Gott zu begegnen, sondern Gott begegnet uns. Und da merken wir schon den Unterschied vom christlichen Glauben zu allen anderen Religionen. In allen Religionen muss der Mensch von sich aus hinaufsteigen. Das ist je verschieden. Aber im christlichen Glauben kommt Gott zum Menschen und der Mensch wird von Gott mitgenommen. Oder Meister Eckhart sagte noch, wo immer Gott ist, da ist die Seele. Wo immer die Seele ist, da ist Gott. Das ist eine Irrlehre, ist völlig falsch. Denn die Seele kann schön daneben sein. Und dann muss Gott nachtrampeln. Verstehen wir, das geht so nicht. Das ist nicht christlich. Das ist völlig eben mystisch. Man kann sogar sagen dämonisch, denn der Teufel will das Ganze immer verkehren. Viele Menschen aber haben geglaubt, wirklich damit Christus zu dienen, wenn sie solche Lehren aufstellen. Aber ihnen war nicht klar, wie viele Millionen nachher das dann praktizieren und dass sie an kein Ende kommen, schlussendlich. Ja, also das genügt mal. Ich weiß nicht, ob Sie diejenigen, die Topik lesen, da hat es ja ganz interessante Aussagen drin manchmal. Und ich bin sehr dankbar, dass solche Schriften wie Topik, auch wie der Zeitruf oder Signal, solche Sachen, andere Schriften kenne ich jetzt weniger, das auch bringen und den Menschen helfen, zu unterscheiden, mal zu sehen, was sie haben in Christus und dann zu sehen, was für Gefahren an sie herankommen. Ich erlebe es jetzt dauernd, da war ich bei einem Vortrag und da kamen junge Leute zu mir aus dem evangelischen Hintergrund und die sagten mir, ja, wir sind voll begeistert von Thomas von Aquin. Wir studieren jetzt gerade und Teresa von Avila. Oh, da habe ich gedacht, du liebe Zeit. Und dann habe ich so, ich habe nicht gleich reagiert. Und die sagen, da können wir so viel schöpfen. Das waren hervorragende Christen. Oh, dachte ich, die armen jungen Leute, die wissen gar nicht, was sie machen. Nun, bevor ich auf diese Dinge eingehe, noch gerade, letztens hat ein Priester, ein ehemaliger Mitbruder von mir, das Wort zum Sonntag in unserer Zeitung, da schreibt er, Gott bleibt ein Geheimnis. Wir haben aber vorhin gehört, dass Gott der Herr sich geoffenbart hat in Christus. Und Paulus sagt den Christen, den Ältesten von Ephesus in Milet, ich habe nichts zurückgehalten, ich habe euch alles gesagt. Und Christus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut oder was er will. Aber Freunde wissen alles, gell? Und er schreibt zum Beispiel, wir können Gott nie in ein Schema pressen. Er will damit sagen, Gott ist unendlich vielfach erfahrbar. Die Mystiker haben immer schon von dieser Widersprüchlichkeit Gottes gesprochen. Also das tut mir weh, wenn ich das lese. Das ist ein lieber Mann, der hat mich noch heftig verteidigt. Aber es ist völlig falsch hier. Mystiker haben immer schon von dieser Widersprüchlichkeit Gottes gesprochen. Und da merken wir schon, aufgepasst, Mystiker sind nicht Boten des Christus. Sie sagen, Gott ist als Person uns gegenüber, aber er ist als Kraft auch in uns. Gott ist die Fülle und das Nichts. Ja, wenn Gott das Nichts ist, welch ein Elend. Gott ist allmächtig und er ist leidend. Gott ist Licht und er ist Finsternis. Das finde ich entsetzlich. Gott ist Finsternis. Das ist absolut esoterisch. Die ganze Esoterik und der ganze christliche Mystizismus, christlich will ich nicht mehr sagen, katholische Mystizismus, denn zuerst war das Katholische und dann sind Spaltungen entstanden und manche haben was mitgenommen, andere nicht. Da merken wir schon das Bindeglied zwischen Esoterik und dann auch dem Islam, kommen wir auch noch zu sprechen, dem Brahmanismus und anderen asiatischen Religionen. Genau hier ist der springende Punkt, in dem man Gott einfach die Eigenschaft zuspricht, dass er jetzt noch leidend ist als Person. Nicht, dass er in den Christen leidet, gell? Sondern Christus selber leidet jetzt noch, sagt das lehrt auch die katholische Kirche. In jedem kranken Menschen leidet Jesus Christus höchstpersönlich. Als der Papst vor wenigen Jahren den Oberschenkel brach und dann aus der Gemelli-Klinik kam, dann hat er gesagt, hat er den Bischöfen und Kardinälen und allen Journalisten gesagt, die ganze Welt soll jetzt erkennen, warum ich gelitten habe. Und es ist jetzt meine Pflicht, zu allen Ministern der Welt zu gehen und ihnen zu sagen, schaut den Papst an, warum er gelitten hat. könnt ihr jetzt sehen, dass der Papst für die Menschheit leiden musste, dass dies ein höheres Evangelium ist. Aber da hat niemand was reagiert, das hat man geschluckt. Also quasi wollte der Papst sagen, habt ihr nicht gesehen, dass Jesus Christus den Oberschenkel gebrochen hat? Versteht ihr, man muss das Ganze im Zusammenhang sehen, der Stellenwert, den der Papst hat. Und damit kommt auch diese Meinung, wenn ein Mensch leidet, leidet Christus noch einmal. Also das heißt, er persönlich. Und man unterscheidet nicht zwischen dem Leibe Christi, der leidend sein kann, und den einzelnen Gliedern. Aber Christus leidet nicht mehr. Er ist auferstanden, frei von allen Leiden, da er ja alles das besiegt hat. Gott lässt sich nicht auf einen Nenner bringen, Gott bleibt ein Geheimnis. Und das ist der Schlusssatz und vergleichen Elend. Also wenn ich das jetzt so lese, am Schluss, Gott bleibt ein Geheimnis. Gott ist der Finsternis, bleibt ein Geheimnis, da habe ich doch keine Hoffnung. Dann bin ich froh, wenn mir doch der Pfarrer noch ein bisschen weiterhilft durch die Sakramente und so weiter. Also, nur als Beispiel. Topic hat im letzten Jahr diesen Artikel gebracht, der New Age Geist greift jetzt nach den Frommen. Und es heißt hier, Anfang der 80er Jahre war es das Kultbuch der New Ager. Der Titel hieß Die sanfte Verschwörung. Die amerikanische Autorin Marilyn Ferguson beschreibt darin den Weg einer Weltgesellschaft zu einem neuen paradiesischen Zeitalter, auch Wassermann-Zeitalter oder New Age genannt. Um dieses New Age zu realisieren, müsse sich die Menschheit zu einer höheren Stufe des Bewusstseins weiterentwickeln. Sie sagt, eine neue Welt bedeutet, so wie es die Mystiker immer gesagt haben, einen neuen Geist. Und es ist erstaunlich, das Zweite Vatikanische Konzil, also 1962 bis 1965, hat im Dokument Kirche und Welt in Bezug auf den Weltdiktator, den sie wünschen und dem sie auf die Beine helfen wollen, sagt Ähnliches oder fast genau dasselbe und sagen, es ist die Pflicht, dass sich alle friedliebenden Menschen der Erde vereinen und so den Weltfrieden, die neue Weltordnung herbeibringen. Können Sie nachlesen, Zweites Vatikanisches Konzil. Es ist genau der gleiche Geist, die gleiche Sprache. Und da merken wir, wie das Ganze ein globales Ausmaß annimmt. Man trifft sich weltweit immer mehr. Und zwar über diese Schiene des Mystizismus, höhere Erfahrungen, Ablegen von dem Verstand und Entscheidungen, sich brauchen lassen von der ganz gewaltigen Massenbewegung und den Menschen einsuggerieren, es kommt jetzt eine neue Welt, wenn ihr euch frei macht und den Verstand ablegt und euch erfüllen lasst von diesen übersinnlichen Mächten, dann werdet ihr eine neue Welt sehen. Und es heißt hier, in langen Passagen schildert sie, diese Autorin, dass dieser neue Geist als innerer Gott längst im Menschen stecke. Er müsse nur entdeckt und entfaltet werden. Wie kann das geschehen? Sie empfiehlt dann die gesamte Palette von esoterischen, mystischen und fernöstlichen Methoden und sagt voraus, dass das Übersinnliche zum Motor der Veränderung werde. Die Religionen, sagte sie voraus, würden miteinander verschmelzen, hin zu jener, die von innen geleitet wird. Und wenn wir das Ganze ein bisschen durchschauen, wissen wir, dass es hier ganz stark eben um verfügbar werden für eine Weltdiktatur, also eine Verführung dahin. Sie sagt dann, im Verlauf des großen Erwachens direkter spiritueller Erfahrungen vollzieht sich ein Wechsel von den autoritär vermittelten Religionen hin zu jener, die von innen geleitet wird. Und verstehen wir, wenn Religionen, die sich christlich nannten, nie das Evangelium gepredigt haben von der Gnade, sondern nur immer Gesetze und Abhängigkeit gelehrt haben und die Hölle gepredigt haben, ohne den Himmel aufzuzeigen, verstehen wir, ja dann müssen diese Reaktionen kommen. Das nützt der Teufel. Und da sehen wir die Konsequenz, dass man 2000 Jahre lang, nicht ganz 2000, nicht das Evangelium von der Gnade gepredigt hat, sondern nur Psychoterror. Und da kommt jetzt die Reaktion, nicht nur des Feminismus, aber eben dieser ganzen Esoterik, weil sie sagt, diese Religionen, die haben uns nur Elend gebracht, also wir suchen weiter. Was nützt der Teufel? Hätte man immer lebendig, abhängig, christusgemäß die Gnade gepredigt, hätten wir das heute ganz bestimmt so nicht. Und da sehen wir wiederum die hohe Verantwortung, die Christen haben. Wenn sie nur dem Namen nach Christen sind, aber jeder hat seine eigene Kirche und macht seine eigene Religion daraus, oder ob man das Evangelium von der Gnade und Buße predigt. Also sie spricht von dem Wechsel, der sich vollzieht, von der autoritär vermittelten Religion hin zu jener, die von innen geleitet wird. Ja, und dann wird natürlich eben von dieser Invasion des Okkultismus gesprochen. Ihr kennt wahrscheinlich das Buch von Dave Hunt, ja, die okkulte Invasion. Genauso. Topic hat dann den Artikel gebracht, Mystik entpuppt sich als Internet der Religionen und Glaubensrichtungen und bringt dann das Beispiel, das war auch im letzten Jahr, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hat jetzt ein 8-seitiges Mystikpapier im BDJK veröffentlicht. Mit diesem Papier will die Organisation, die jährlich etwa 65.000 Kinder und Jugendliche erreicht, eine Art Kompass geben für die nächsten Jahre in der katholischen Jugendarbeit. Nach Ansicht führender Jugendmitarbeiter gäbe es unter Jugendlichen ein großes Interesse und eine Vielzahl von Ansätzen und Aktivitäten im mystisch-politischen Bereich. Und das ist klar, das Ganze wird dann auch politisch gesteuert, gell? Hin auf den Weltdiktator. Das Ganze nur ein Ziel. Jörg Zink hat, ich meine, ist euch vielleicht bekannt, berühmter Theologe, 1998 hat er das Buch herausgegeben, Dornen können Rosen tragen. Und Zink sagt, in dem Werk legt er dar, dass man zurückfinden muss zum Mystizismus des Mittelalters, zum Gott erleben, dass man Gott sonst gar nicht erleben kann. Also es ist ja unglaublich, wenn ein evangelischer Theologe sowas lehrt und sagt dann, mir scheint, es steht eine Zeit bevor, in der die uralte Überlieferung der Mystik, die durch zwei Jahrtausende hin immer wieder die besonders lebendige Kraft des christlichen Glaubens gewesen ist, uns aufs Neue einholt. Also man ist erschüttert, wenn er nicht unterscheiden kann, dass die besonders lebendige Kraft des christlichen Glaubens sei von der Mystik beherrscht gewesen. Kann er nicht unterscheiden zwischen Christus und der Finsternis. Es ist tragisch, dass solche Theologen so weit kommen. Und er sagt dann, dass das Spüren des Heiligen ehrfürchtig macht. Eben des Heiligen, sagt er. Was ist das, das Heilige? Und da merken wir schon, diese Aussage ist schon suspekt. Das kann alles sein. Er wagt nicht zu sagen, Jesus Christus. Das wagt er nicht zu sagen. Dieses Spüren des Heiligen ehrfürchtig macht, auch für die mystischen Erfahrungen in anderen Kulturen. Also er schafft schon wieder eine Verbindung mit der ganzen Weltmystik. Also immer wieder geht es auf das aus. So werden für uns heute, sagt er, auch fremde Religionen nicht mehr die Gegner sein, denen wir zu widerstehen hätten. Sie werden unsere Ehrfurcht wecken vor Wegen Gottes zu Menschen, die uns fremd sind. Da verleugnet er das ganze Evangelium. Sie, diese Mystiker in den anderen Religionen, werden uns den Weg aufzeigen, quasi zur Wahrheit. Denn wir müssen den fremden Religionen nicht widerstehen. Das steht nirgendwo geschrieben. Wir müssen den Teufel widerstehen. Das beginnt im eigenen Herzen. Aber wir sollen allen freudig bekennen, woran wir glauben, wessen wir sind. Das hat nichts mit Widerstand. Wer meint damit politische Kriegsführung oder praktische Kriegsführung, denke ich, das hat es alles in der Geschichte natürlich gegeben. Er sagt dann, wo Wahrheit gemeinsam gesucht wird, also alle Religionen miteinander, werden wir Menschen mehr Wahrheit finden, als wir von unserem eigenen Ort aus zu finden vermöchten. Und damit leugnet er Jesus Christus voll und ganz. Als wäre Christus Jesus nicht die Wahrheit, sondern mit den anderen Religionen zusammen werden wir die Wahrheit finden. also irgendeine Wahrheit. Gell? Das Gleiche sagte der iranische Staatspräsident Mohammed Khatami in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Keine Religion ist im Besitz der absoluten Wahrheit, schreibt Khatami. Er sagt, meiner Ansicht nach führt der sichere Weg, Gott zu erkennen, nicht über das Verstehen. Aber es ist interessant, dass uns die Bibel gerade sagt, wir sollen den Verstand wachhalten. Und der Khatami sagt, wie das Zinn jetzt auch sagt, nein, wir müssen es allem anderen öffnen, also weg mit unserem Verstand, sondern über die mystische Vereinigung, nicht über die Vernunft, sondern über das Herz, das heißt über das Gefühl. Das ist der Weg, den auch die Religionen hervorgehoben haben. Wohl haben viele mystische Philosophen und Theoretiker der Mystik sich bemüht, den rationalen Aspekt dieses Weges aufzuzeigen, aber der Weg selbst ist die Vereinigung, nicht das Verstehen. Also man muss sich vereinigen mit allen, die Frieden wollen, die gute Absichten haben. Und dann wird auch von der politischen Dimension der Weltmystik gesprochen. Ja, noch ein paar Gedanken zu praktischen mystischen Erfahrungen. Wir fragen uns, woher kommt denn die abendländische Mystik? Und ich habe im Buch von Heusi Kirchengeschichte, das ist das bekannte Kirchengeschichtsbuch, das auch in den freien theologischen Hochschulen etwa benutzt wird, da kann man die Definition nachlesen. Der Einfluss der Mystik wird vor allem vom Neuplatonismus geprägt. Platon war ja ein antiker Philosoph, der damals, vor der vorchristlichen Zeit, der Platonismus oder Aristotelismus kam von der antiken Zeit herüber bis in die christliche Zeit hinein und wurde von den katholischen Theologen aufgesogen. Man kann das so sagen, diese griechische Philosophie, die vieles geprägt hat, im Griechentum und dann die ganze Weltphilosophie, die wurde gleichsam von den großen katholischen Theologen aufgesogen und sie versuchten dann, das Christliche in Form dieser platonischen philosophischen Gedankengänge wiederzugeben. Der Neuplatonismus sucht die Erkenntnis schließlich in starken ekstatischen Erfahrungen. Im 12. Jahrhundert erleben wir eine Welt voller ekstatischen Erfahrungen. Die Bibel war weit und breit unbekannt. Die meisten Priester wussten nichts von einer Bibel. Und die Menschen hungerten nach Wahrheit. Und so haben sie in mystischen Versenkungen, in ekstatischen Formen Gott erleben wollen. Gell? Sie wollten wissen, was über aller Vernunft und alles, was man rationell verstehen kann, was darüber an Großem ist, und wie man daraus dann auch leben kann. Der Neuplatonismus wurde immer mehr, kann man sagen, zur Religion. Philosophie wird zur Religion. Ja, wir wollen uns nicht so lange damit aufhalten. Wir kennen das alles, Parallelen im Brahmanismus und in anderen Kulten. Nun, was für mystische Formen gibt es? Es gibt die Unendlichkeitsmystik, kann man sagen. Hineingehen in das Unendliche. In Indien vor allem, die des Neuplatonismus. Und dann, wir haben das schon erwähnt, die von Meister Eckhart und die sogenannte Christusmystik von Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux ist einer der größten Heiligen der katholischen Kirche, aber Bernhard von Clairvaux hat furchtbares Unheil angerichtet. Er hat tausende Menschen umgebracht, aber war ein glühender Muttergottesverehrer. Wenn wir seine Briefe an die Mutter Gottes lesen, dann staunen wir, er war völlig in sie aufgelöst. Aber wir haben das schon mal erwähnt, so wie ein Junge, der in seine Braut verliebt ist und das Unmöglichste schreibt. Seine Marienmystik ist ja geradezu sprichwörtlich, aber es geht hier nicht um die Maria der Bibel. Da war er einem anderen Geist zum Opfer gefallen. Dann bezeichnet man die sogenannte Passions- oder Leidensmystik. Das ist die Mystik, die bei den katholischen Mystikern sehr stark im Vordergrund steht, durch Wundmale, Stigmata. Dann die sogenannte Sakramentsmystik bei der Wandlung. Das ist den meisten auch bekannt, wenn der Priester in der katholischen Messe die Wandlung vollzieht, das heißt, wenn er Gott gebietet, ins Brot zu steigen, in dem Augenblick machen manche Katholiken, die sehr fromm sind, mystische Erfahrungen. Denn dann versenkt man sich, sobald der Priester die Hände ausbreitet und dann das Kreuzzeichen macht, dann soll man sich versenken, zur Anbetung überschreiten. Und in dem Augenblick machen viele fromme Katholiken mystische Erfahrungen. Dann sehen sie in der Hose Christus, den Blut fließen und werden selber geplagt von Schmerzen und Leiden und so weiter. Gut, wie schon gesagt, Mystik ist kein christlicher Begriff. Ja, als Knabe habe ich ja auch immer wieder Gott mehr erfahren wollen. Und so bin ich ungewollt auch in den Mystizismus hineingekommen, weil ich vor allem solche Bücher las von den Mystikern. Das sind die großen Heiligen in der katholischen Kirche. Und Franz von Assisi war ein Mystiker, er hatte die Wundmale, die Stigmata. Und Franz von Assisi war uns ein großes Beispiel, denn er zum Beispiel, wenn er Versuchungen hatte, sexuelle, dann hat er sich zum Beispiel in einen Dornenstrauch geworfen. Dann wurde uns das auch gezeigt, wie er von einer Mauer in die Dornen springt. Und auch uns gezeigt, wie er dann, bis er aus diesem Dornenstrauch heraus war, da hat er geblutet und war zerfetzt und seine Wundmale bluteten. Gell? Aber es wurde uns gesagt, so wird man heilig, so wird man Gott immer näher kommen. Da haben wir auch angefangen, solche Sachen zu machen. Weil wir wollten ja auch heilig werden. Ich sagte mir immer, ich möchte da sein, wo man Gott noch gerade berührt, am Rockzipfel. Ich möchte da sein. Und dann habe ich diese Bücher verschlungen und habe mich kasteit. Später, als ich etwas älter wurde, habe ich nächtelang auch gebetet. Und da waren mir die Mystiker, diese stigmatisierten Mystiker, besonders präsent. Ich erlebte ihre Gegenwart. Vor allem Pater Pio, der ist ja jetzt in Italien, der ist heilig gesprochen worden im letzten oder vorletzten Jahr. Und ich hatte von Pater Pio etwa 10 Bilder aufgehängt mit seinen Stigmata. Und wenn ich ihn betrachtete, dann wurde er lebendig in mir. Versteht ihr? Dann kam ich hinein in sein Leben. Und ich bin überzeugt, ich hatte mit ihm persönliche Begegnungen. Das war kurz nach seinem Tod. Oder auch mit der Theresa Neumann von Konnersreuth. Oder mit der Anna-Katharina Emmerich. Ich hatte ihre 5 Bücher immer gelesen. Ständig habe ich darin gelesen. Neuzeitliche Mystiker. Also am Tage der Hinrichtung Jesu Christi kam das Blut hervor. Und die Theresa Neumann blutete auch aus den Augen. Und so gingen tausende Menschen zu diesen Heiligen, um sie zu sehen, ihre Hand zu küssen. So, um dadurch Gott näher zu kommen. Verstehen wir? Darum wallfahrten heute noch viele Katholiken in die Klöster, weil man hat die Absicht, es ist ein Verlangen, Gott näher zu kommen. Verstehen wir? Weil man glaubt, über diesen Weg kann man Gott näher kommen. Über diesen Weg erfährt man etwas Heiligung, etwas Hilfe. Und das ist natürlich ein großer Irrtum. Das haben wir alles gemacht. Ich erinnere mich, wenn ich in der Lehre war als Hochbauzeichner, am Morgen habe ich immer lange gebetet. Und dann bin ich auf den TÜV gestiegen, sagt man TÜV, kennt man das? Und bin einige Kilometer gefahren. Meistens habe ich etwas innegehalten, dann bin ich losgefahren. Ich weiß nichts von meiner Fahrt, aber ich bin immer gesund am Ziel angekommen. Und da war Pfarrer von Ars und die Mutter Gottes, dann die Theresa Neumann oder Anna-Katharina Emmerich, Pater Pio oder Franziskus oder Antonius. Jeder hat so seine Kategorie. Als quasi Leibgarde, die waren mir ganz präsent und ich fühlte mich von ihnen angenommen. Und je mehr ich mir Leiden zufügte, desto mehr spürte ich ihre Liebe, die mich umhüllte. Gell? Und all diese Mystik, die erlebt jetzt eine Renaissance. Immer mehr Menschen betrachten religiöse Bilder. Also wenn du zum Beispiel ein Christusbild, Christus am Kreuz, wenn er so schrecklich verstellt am Kreuz hängt, und du betest davor längere Zeit, dann wirst du hineingenommen in diese Leiden. Oder du betrachtest ein Muttergottesbild, eine Muttergottesstatue über längere Zeit, immer wieder neu. Und du willst Gott tiefer erfahren, wirst du hineingenommen immer mehr in diese Versenkung hinein. Es gibt das jetzt immer mehr. Wir wollen mal einige Erfahrungen vielleicht noch bei den alten Mystikern betrachten die heilige Katharina von Siena, eine mittelalterliche Mystikerin, die eine große Heilige ist. Wir müssen bedenken, alle Mystiker sind alle heilig gesprochen worden, weil man glaubte, sie sind durch ihre Leiden und Erfahrungen Gott besonders nahe und sie können dann im Himmel besser für uns einstehen. Darum wurden sie auch heilig gesprochen. Die Katharina von Siena spricht von der geistlichen Hochzeit, die sie mit Jesus hatte. Also sie durfte so hineingenommen werden durch ihre Meditationen als Nonne, bis es zu einer innigen Vereinigung, zu einer Hochzeit kam mit Jesus. Das war ein besonderes Privileg. Also sie spricht von der geistlichen Hochzeit und sagt, wie die Teufel sie gequält haben, während sie Hochzeit hielt. Und sie mit unzüchtigen Worten und Gebärden zur Wollust zu verleiten suchten. Ihr Lieben, wir merken, wie abnormal so eine geistliche Hochzeit ist. Das ist etwas Unchristliches. Aber sie staunt dann und berichtet, wie sie während dieser Begebenheit von den Teufeln furchtbar von Wollust bedrängt wurde. Sie wurde buchstäblich in der Wollust kaputt gemacht. Also hatte solche wollüstige Anfechtungen während dieser mystischen Erfahrungen. Und das zeigt uns, hier hat man es mit Dämonie zu tun. Das kennt die Schrift nicht, das kennen die Apostel nicht, das kannte auch Maria nicht, das kannte Jesus nicht, das ist ganz klar. Oder die heilige Teresa von Avila spricht von gewaltigen Begebenheiten. Sie gilt ja als die Fürstin der spanischen Mystik. Sie lebt im 16. Jahrhundert, zwischen 1515 und 1582. Sie sagte sich, ich will hingehen und den Mauren, das waren die Mohammedaner, die damals Richtung Portugal zum Teil noch ansässig waren, bis da heraufkamen, und hinunter nach Nordamerika, sie wollte denen das Evangelium predigen, also das heißt die katholische Lehre. Und schon hatte sie sich mit ihrem Bruder einig gemacht, als Kind dahin zu gehen. Der Beichtvater hat ihnen natürlich diese Sachen ausgeredet und später ging sie in ein Kloster. Sie hatte sich entschieden, in ein Kloster zu gehen, aber der Vater war damit nicht einverstanden. Es gab manche Auseinandersetzungen. Sie wurde schwer krank und wurde im Augustinerinnenkloster gepflegt. Und da wurde ihr gesagt von den Nonnen, wenn sie nicht wirklich Nonne wird und ihr Leben ganz Gott schenkt, wird sie in die Hölle fahren. Und das hat bei ihr einen solchen Schreck ausgelöst, denn es war eine Zeit, in der sie auch gefallen hatte an Eitelkeit. Sie schreibt dasselbe. An Wohlgerüche, an schimmernde Edelsteine und prächtige Gewänder. Und dann haben ihr die Nonnen gesagt, wenn du das machst, gehst du in die Hölle. Und da war sie so erschrocken, dass sie Fieberanfälle bekam und in Ohnmacht fiel. Und während sie in Ohnmacht fiel, hatte sie verschiedenste Erfahrungen. Sie bekam plötzlich die Gabe der Tränen. Sie musste dauernd weinen, konnte die Tränen nicht mehr aufhalten. Es war einfach nicht mehr möglich. Oder ein ständiges Hinfallen und Wiederaufstehen, dies äußerlich, aber auch innerlich. Und dann erzählt sie, wie sie von dem Bräutigam, Christus nennt sie das, aber das war nicht Christus, immer höher hinaufgeführt worden war, tiefste Erlebnisse machte, aber dann wurde sie plötzlich fallen gelassen. Und sie schreibt, es ist das Schlimmste, das schreiben fast alle Mystiker, das Schlimmste, wenn man von Gott hineingenommen wird wie eine Spirale, immer höher, immer in eine tiefere Gottbegegnung. Und plötzlich macht er zack und man fällt in absolut tiefe, höllische Erfahrungen. Man hat die unmöglichsten Versuchungen in jeder Beziehung. Man könnte Menschen umbringen, alles Mögliche. Ihr Lieben, das zeigt uns, dass sowas nicht von Gott ist und nicht von Gott gewirkt ist. Wir erleben jetzt Ähnliches auch in den modernen ekstatischen Erfahrungen. Zum Beispiel die Teresa von Avila, da sagte ihr der Herr, sie solle von unan nur mehr mit Engeln verkehren. Also sie sollte nichts mehr mit Menschen zu tun haben, sondern nur mehr mit den Engeln verkehren. Wir haben vorhin extra vorgelesen, wie Paulus warnt vor diesem Engelkult. Dort, wo ich war, im Kloster, im Opus Sanctorum Angelorum, in Tirol, das war ein Engelorden. Und da hatte die Gründerin, die Frau Bitterlich aus Innsbruck, eine Philosophin, die hatte mit 6 Jahren schon Engelvisionen, aber ihre Mutter hat sie dann geschlagen, als sie ihr das sagte. Und sie hat dann geschwiegen, aber wusste, ich gehe ins Kloster. Aber der Vater war ein angesehener Mann in der Stadt und da hat er sie gezwungen, den Sohn von einem anderen Angesehenen zu heiraten. Und sie hat dann geheiratet, aber hat dauernd Engelvisionen gehabt. Dann starb ihr Mann und dann hat sie diese Bewegung dann in die Wege geleitet, dieses sogenannte Opus Sanctorum Angelorum, Werk der heiligen Engel. Bevor ich Theologie studierte, hatte der Bischof mir gesagt, gehen Sie in ein Kloster und studieren Sie dort Theologie. Wenn Sie das Studium abgeschlossen haben, werde ich Sie zum Priester weihen. So bin ich mit einem jungen Priester in Tirol, der hatte mich begeistert von dem neuen Orden. Und als ich dort ankam, da musste ich gleich zu dieser Mutter Bitterlich, daneben stand ein Priester. Sie saß auf einem Stuhl, ganz anständig gekleidet, fast wie eine Nonne. Und dann sagte sie, ja, da kommt der Bruder Gregor. Dann sagte ihr der Priester, ja, aber Mutter Bitterlich, Sie haben ihn doch noch nie gesehen. Sagt sie, ja, ja. Dann gibt sie mir einen Umschlag. Und dann sagt sie, und jetzt gehen Sie in Ihre Zelle. Also jeder Priester hatte ein Zimmer, das nannte man Zelle. Und da war ein Kreuz aus dunklem Holz in ein Parkett eingemacht. Da musste man sich ja drauflegen dann. Und gehen Sie in Ihre Zelle, machen Sie Ihre Sachen. Und dann lesen Sie den Brief. Habe ich das gemacht, voller Begeisterung. Habe den Brief geöffnet und da stand alles drin über meine Person. Ich war so erschrocken. Alles bis ins Detail. Und da sagte ich, das kann nicht möglich sein, denn der Priester, mit dem ich hinging, der war zu der Zeit mein Beichtvater, aber der wusste vieles nicht. Und da waren Dinge drin von meiner Kindheit. Und wisst ihr, was das in mir ausgelöst hat? Eine Hochachtung vor dieser Frau. Ich sagte, das ist wirklich eine Heilige. Versteht ihr? Als Katholik denkt man eben so, wenn man aufrichtig katholisch ist. Und dann hatten wir jeden Abend Engelmeditation. Und da wurde uns auch gesagt, also in dem Brief stand auch drin, welcher mein Schutzengel ist, wie er heißt und seine Eigenschaften. Aber die Eigenschaften des Schutzengels waren eigentlich ich. Und da stand zum Beispiel der Name drin, Ihr Engel ist Sankt Katerin. Und Ihr Engel, der klopft überall in die Welt an die Herzen der Menschen, wie an Felsen. Der klopft und klopft, bis die Felsen brechen und die Menschen sich Gott übergeben. Und da sagt sie mir, Sie müssen das tun, was Ihr Engel tut. Sie werden später an die Herzen der Menschen klopfen, bis sie katholisch werden. Gell? Ja, und dann habe ich gedacht, es war ja mein Wunsch, Menschen für den Papst zu gewinnen, oder dass sie wirklich zum Glauben kommen. Dann ging das ein Jahr lang und all diese Engelvisionen, die Engelschauungen, wir haben dann all diese Chöre von Engeln, es gibt ja Abermillionen Engel, all die Namen wurden wir eingeführt und wir mussten auch Gelübde machen, dass nichts nach außen geht. Das war ein geschlossenes Kloster, dass alles, was wir hören über die Engel und ihr Wirken, nichts darf nach außen gehen. Und sie hatte auch diese Stigmata-Schmerzen, aber nicht die Stigmata. Und immer am Donnerstag, am Nachmittag um 4 Uhr haben wir aufgehört zu arbeiten und zu studieren und dann gingen wir alle in die Kapelle. Und dann war das Allerheiligste ausgesetzt, das ist die Hostie. Und wir gingen alle auf die Knie und beteten 3 Stunden lang, alle, die Nonnen und die Mönche, vor der Hostie. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn 3 Stunden lang eine ganze Gruppe still meditiert vor der Hostie, dann macht man ganz tiefe und viele mystische Erfahrungen. Und dann bekommt man auch eine Kraft zum Fasten, dass man fasten kann, ohne etwas zu trinken, über Tage hin. Weil das ist sonst nicht möglich. Aber wenn man sich versenkt, wird das möglich. Und das wiederum sagt mir, jetzt bin ich Gott ganz nahe, denn er wirkt ja das in mir, dass ich nichts zu trinken und zu essen brauche. Und so haben wir immer bis am Freitag, 3 Uhr, dann wurde die Todesstunde Jesu gefeiert, das Messopfer gefeiert. Und anschließend waren wir wieder frei. Aber viele sind dann umgefallen nach dieser mystischen Erfahrung und mussten sich erholen den ganzen Samstag, bis man am Sonntag wieder fähig war. Aber das wurde als mystische Erfahrung, als besonders geheiligter Orden so verstanden. Und man hat uns dauernd gesagt, ihr seid die von Gott Berufenen. um die Kirche zu heilen. Und das haben wir geglaubt. Und dann wurde uns an jedem Tag gesagt, so viele Priester fallen pro Tag ab. Und Priester, die von der Messe, von der Eucharistie abfallen, das sind die größten Dämonen der Welt. Die sind für den Teufel am stärksten brauchbar. Oh, das war für uns schrecklich, sowas zu hören. Und da haben wir gebüßt und gebetet. Aber irgendwann kam etwas in meinem Herzen, da bekam ich Zweifel. Da musste ich jeden Abend beichten. Wir hatten auch die Kulp. Das ist in mystischen, kontemplativen Orden auch so üblich, dass alle sich versammeln und dann muss jeder laut beichten. Wir hatten jeden Abend Beichten, aber nicht jeden Abend die Kulp, das heißt die gemeinsame Beicht. Und dann muss man alles sagen, vor allem jeden Gedanken muss man preisgeben. Und dann werden alle aufgefordert zu sagen, was sie noch wissen von dir. Und dann musst du Buße tun. Und dann bekommst du eine Buße auferlegt und die machst du gerne, denn du möchtest ja besser werden. Und dann in geschlossenen Klöstern passt du den ganzen Tag darauf auf, was du denkst. Von dem Augenblick an, wo du erwachst, passt du auf, was denke ich, und den ganzen Tag, und so geht das von einem Jahr zum anderen. Damit du in deinen Gedanken so dich im Griff hast, dass du nichts mehr denkst, was nicht die Oberen von dir verlangen, dass du es denkst. Das machen die Jesuiten, das kommt von den Jesuiten Opus Dei und es wird in allen geschlossenen Klöstern auch so praktiziert. Also du bist völlig einer anderen Welt preisgegeben, aber glaubst, du seist jetzt quasi schon im Himmel. Das ist ein Gefühl, das man dann hat. Bei mir hat sich irgendwann dann etwas, kam etwas herein, da bekam ich Zweifel, da habe ich das gebeichtet und gebeichtet. Und dann war noch ein anderer Bruder aus Deutschland. Und da wagten wir einmal, es war streng verboten, über Zweifel zu reden miteinander. Und da sagte der mir, kam auf mein Zimmer, das durfte man auch nicht, und sagte mir, er sollte beichten gehen, aber es sei kein Priester da, und da sage er es mir. Er hätte solche Zweifel über das und das. Und dann sage ich ihm, und ich auch. Er hat das ausgenutzt, weil er wollte jemanden finden, der auch Zweifel hat. Und dann kamen wir geheim zusammen, bei der Arbeit, wenn wir gearbeitet haben, haben wir miteinander ausgetauscht, geschaut, dass niemand das hört von den Verantwortlichen. Und wir sind dann beide rausgegangen aus diesem Berg. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich wieder normal sein konnte. Nur um euch zu sagen, 2 Jahre. Ich habe 2 Jahre geweint. Es hat mich immer zurück in den Orden gezogen. Ich war fast nicht mehr fähig, normal zu leben in dieser Welt. Was habe ich Buße getan, geweint, und der Pio ist jetzt irgendwo hier in Deutschland Pfarrer, und ja, um euch zu sagen, wohin diese Dinge alle führen können, wenn die wirklich bis ins Extrem praktiziert werden. Dann könnt ihr verstehen, wie dankbar wir sein dürfen, wenn wir das heilige Evangelium haben. Da verstehen wir auch, warum Christus und die Apostel mit solcher Autorität und mit solcher Entschiedenheit auf das Bleiben im Worte des Herrn beharrt haben. Als ich nicht mehr Pfarrer war, hatte ich jede Nacht furchtbare Träume. Haben wir noch Zeit? Furchtbare Träume. Und ich dachte, jetzt bin ich doch wiedergeboren, weswegen habe ich jetzt so schreckliche Träume? Und dann wurde ich ein bisschen irre. Ich sagte, das darf ich ja keinem Gläubigen sagen. Denn was stimmt denn bei mir nicht? Und das ging über Wochen so. Und dann habe ich mal den Pfingstprediger kommen lassen. Ich war noch nicht in der Pfingstgemeinde damals. Und habe ihm das gesagt. Und dann hat er im Namen Jesu, das war ein katholisches Zentrum, wo ich früher Exerzitien gab, die hatten mich aufgenommen in der Hoffnung, ich würde wieder katholischer Priester. Dann hat er im Namen Jesu die Dämonen verwiesen aus dem Haus. Und 3 Nächte hatte ich Ruhe. Aber danach war wieder alles gleich. Dann war ich noch mehr frustriert und wagte ihm nicht mehr zu sagen, zu kommen. Und da sagte ich mir, Herr, was soll ich tun? Ich habe gebetet, Herr, was ist das? Ist das psychosomatisch bedingt durch die vielen Spannungen und das, was jetzt da läuft? Gell? Dann sagte ich, ja, aber wenn ich frei bin in Christus, brauche ich doch nicht psychosomatisch bedrängt zu sein. Das ging mir nicht auf. Ich hatte keinen Grund. Verstehen wir? Dann hatten wir ein Weekend organisiert, Anfangs März 1989, und dann wusste ich im Herzen, der Herr wird über einen Bruder oder mir offenbaren, woran das liegt. Wir waren, glaube ich, zu fünft. Wir gingen auf die Knie an jenem Samstag, Anfangs März, und wir beteten etwa eine Stunde, und dann sagt mir der Herr klar und deutlich, nicht, dass ich das gehört habe, aber innerlich: Lass dich taufen. Und da habe ich sofort reagiert und gesagt: Ach, die Taufe ist doch nicht wichtig, weil nach katholischer Lehre wird man durch die Taufe des Priesters gerettet. Gell? Wenn der Priester die Taufe im Kind vollzieht, wird es gerettet. Und darum habe ich die Taufe ein bisschen über das Bord geworfen, als Gegenreaktion. Und dann sagt mir innerlich die Stimme: Wie willst du predigen und ein brauchbarer Zeuge sein, wenn du selber dich nicht an mein Wort hältst? Und dann habe ich argumentiert innerlich, das ging schnell: Ja, aber ich werde mich im Sommer taufen lassen, wenn es schön warm ist. Und dann kam innerlich wieder diese: Nein, jetzt, es hat leicht geschneit, weil noch der Boden war bei uns noch gefroren. Und da kam eine Freude über mich. Dann habe ich den Brüdern gesagt: So, jetzt stehen wir auf, wir schreiten zur Taufe. Oh, haben die gesagt: Was ist mit dir los? Ja, aber jetzt doch nicht. Und habe gesagt: Doch, jetzt. Dann kam die innere Stimme: Sag dich los von allem Katholischen. Da kam in mir wieder die Gegenreaktion: Ich bin doch Christ. Christus hat doch am Kreuz alles für mich getan, was soll ich mich lossagen? Dann kam wieder innere: Sag dich von all dem los. Und das hat in mir einfach nicht so ganz hinhauen wollen. Dann habe ich gesagt: Gut, dann mache ich das. Dann habe ich den Brüdern gesagt: Gehen wir nochmals auf die Knie. Ich sag mich jetzt los von allem. Du zeigst mir dann. Und dann habe ich angefangen, mich loszusagen von der Kindertaufe, von der Firmung, von der Erstkommunion, der Beichte, von allen Beichten, von allen Gelübden, von allen Wallfahrten, von allem Götzenkult und all dem Zeug, bis auch von meiner Priesterweihe, von all diesen Sachen. Eine Freude kam über mich. Aber was habe ich vorher immer erlebt? Ich sah jede Nacht, wenn ich schlief, kamen einige Männer ins Zimmer. Es war ein großer Raum mit Klapptisch, Klappstühlen, und die haben das aufgestellt. Große Männer, dunkel gekleidet, aber ohne Gesicht. Das war immer flach. Und die saßen da und die sprachen miteinander über Chemie, wie man Menschen vernichten kann, ohne dass man durch die Autopsie feststellen kann, woran man sie getötet hat. Und dann bin ich immer schweißgebadet erwacht. Und ich sage euch, ich saß im Bett, ich nahm die Tasse Tee und ich sah die Männer gehen. Das hört sich komisch an, aber es war buchstäblich so, ich war wach. Darum konnte ich das niemandem sagen, denke ich, der spinnt. Das gibt's doch nicht. Ich habe die Männer physisch erlebt. Und dann gingen wir zur Taufe und wir haben noch gesungen. Wir mussten da die Felsen runter, wollten sie nicht mit, habe ich gesagt, wir gehen jetzt hoch, dass der Boden war gefroren. Da waren wir in der Schlucht, im Sommer kommt ein Bach runter, Kelchbach, und da war Wasser übrig geblieben, so bis zu meiner Hüfte. Der Herr hat uns da hinuntergeführt. Da haben wir gesungen, gebetet, und dann habe ich die Brille weggelegt, wollte ins Wasser steigen. Dann sagt mir ein Bruder: Schau mal da oben, da schauen zwei Männer ganz böse herunter. Und ich schaue ohne Brille hinauf, ich sehe genau die gleichen Männer, die ich im Traum gesehen habe. Und dann war mir klar, das ist Schluss. Ich bin dann ins Wasser gegangen, wurde getauft. Am Dienstag oder Mittwoch war die Unterwalliser, die französischsprachige Hauptzeitung, war ein großer Artikel drin: Die Anhänger von Dalliard lassen sich taufen in Brunnen, in Flüssen, in Becken. Wir wissen nicht, wo das hinführt. Der Bischof hat 5 Priester bestimmt, die charismatische Bewegung überwachen sollen. 4 französischsprachige und ein Oberwalliser. Gut, auf jeden Fall, von jener Nacht an bis jetzt habe ich nie mehr einen Albtraum gehabt. Und ich habe nachher in der Bibel auch eine Bestätigung dessen gefunden, die Christen von Ephesus, wie sie sich lossagten von allem, was sie an Götzendienst getrieben hatten. Und das hat mir niemand gesagt. Das war eine Führung vom Herrn, und ich möchte darin auch ermutigen, vor allem wenn Katholiken Jesus wirklich lieb gewinnen möchten und Ängste haben und sagen: Ich möchte mein Leben Jesus in die Hände geben, dass wir sie auch auffordern, vorher sich loszusagen von allem, dass sie das vor Zeugen auch aussprechen. Denn da weiß man dann auch, woran man ist mit dem anderen, ob er es ernst meint oder nicht. Und versteht ihr, all meine mystischen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, die klebten dermaßen an mir, wenn ich das so sagen darf, dass der Herr das von mir verlangt hat, mich loszusagen und dann taufen zu lassen. Und ich sage es zur Ehre des Herrn, ich habe bis zu dieser Stunde, und ich schlafe in den, wie soll ich sagen, mal hier, mal dort, ich habe nie mehr Albträume gehabt. Und als wir Morddrohungen bekamen, das ging ja dann weiter, und Dinge erlebten auch, dessen Bruder niedergestochen wurde, ich habe selig geschlafen nachher. Das kann ich zur Ehre des Herrn sagen. Wo ich von Natur her nicht mehr geschlafen hätte. Ich will das zu seiner Ehre sagen. Also dieses Antichristliche, das was nicht des Christus ist, umfängt und umgarnt die Menschen in einer solchen Weise, dass wir solchen, die heute gläubig werden wollen, dass wir ihnen helfen, dass sie auch den Mut dahin geführt werden, aus Liebe zum Herrn, sich vor Zeugen loszusagen. Ja, gut, jetzt wollen wir beten. Herr Jesus Christus, du zeigst uns in deinem Wort, was kommen wird. Und wir müssten vor Angst vergehen, aber nein, wir dürfen unsere Häupter erheben, denn unsere Erlösung naht. Buchstäblich. Herr, wir sind so dankbar für dein Wort, denn dein Wort bestätigt sich auch in unserer Zeit. Hilf uns, Herr, deine Zeugen sein. Du hast deinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Herr, wir möchten deine Zeugen sein, nicht unsere Zeugen. Und Herr, wir möchten beten für alle aufrichtigen Katholiken. Es sind viele, die suchend sind. Es ist eine große Zahl. Du siehst, wie viele gefangen sind im Netz der Tradition. Hilf ihnen, Herr, auf dich blicken, deine ausgestreckten Hände anzunehmen, die sich im Wort auch niederschlagen, was du geben möchtest, jedem Einzelnen, das Leben, das wirkliche Leben, das wahre Leben. Aber Herr, wir möchten auch beten für all jene, die evangelisch sind oder evangelisch waren, die das Kostbarste eigentlich empfangen haben, eigentlich haben dürften und es nun über Bord werfen und sich zu Sklaven dieser religiösen Welt machen. Erbarme dich ihrer, Herr. Herr, wir loben dich und preisen dich für alle Zeugen des Glaubens. Und ich möchte dir hier danken für jene, die mir das Evangelium der Buße und der Umkehr schlicht und einfach, aber klar und deutlich gesagt haben. Denn als sie das sagten, da hast du etwas in mein Herz gelegt, was immer mehr gewachsen ist. Darum, Herr, lass uns nicht zurückhalten. Hilf uns, dass wir überall streuen. Denn dort, wo wir dich, Herr, verkündigen, wo wir dein Evangelium sagen, da fällt immer der Same des neuen Lebens in die Herzen solcher Menschen, weil wir in deinem Auftrag als Gesandte wirken. Danke, Herr, dass wir einen solchen Status haben dürfen in dir, Gesandte, als deine Freunde, als deine Priesterschaft. Danke für diese Geschwister hier in diesem Saal, und für all jene, die noch sich deinem Leibe anschließen wollen, weil sie zu dir kommen und von dir alle Hilfe annehmen. Die Vergebung der Sünden und ein neues Leben, eine neue Führung durch diese Zeit. Lob, Preis, Ruhm und Ehre dir, dem Lamm, das geschlachtet worden ist für uns. Dir, Herr, der du auferstanden bist und thronst, zu Rechten des Vaters, der du dich verwendest rund um die Uhr für die Deinigen. Danke, Herr. Amen.
Thank you.